Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute spreche ich mit Conny über passive Erwartungshaltung, ein Symptom in der Depression und wie wir mit Herbstdepressionen umgehen, was eine Herbstdepression ist, ob wir das auch haben. Ja, viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
Hallo Daniel. Ich muss gerade nur über deinen Anblick lachen.
So wird man natürlich immer wirklich gerne begrüßt.
Im Videoanruf, weil ich nur dein Mikrofon mit dem Popschutz sehe und deine Frisur darüber. Und es ist verdeckt von diesem runden
mein
Ding.
Mein Gesicht ist nicht vorhanden.
Genau, du hast gar keins.
Ich habe kein Gesicht, ich bin ein Gesichtsloser.
Nee. Ja. Das sollst du nicht sagen. Okay.
Dann haben wir das
auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt, genau. Das war mir schon immer wichtig.
Ich wollte es jetzt die neueste Erkenntnis. Conny, was gibt's Neues?
Oh, ich habe gerade ein Lernwochenende. Ich sitze seit Freitag zu Hause. Habe mich mehr oder weniger eingeschlossen und lerne, weil ich dann Montag bis Mittwoch Prüfungen habe.
Und bist du schon aufgeregt?
Nee, überhaupt nicht. Aber mir fällt dieses Lernen auch echt schwer. Also ich sperre mich richtig dagegen. Irgendwie klappt es nicht so gut.
Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, dass du nicht aufgeregt bist?
Das weiß ich nicht, aber ich habe vor kurzem auch gelesen, dass der Mensch unmöglich etwas lernen kann, von dem er denkt, dass er es schon wüsste.
Oh, das
und seitdem klappt es noch viel besser.
In so eine Aussage, da kann man sich auch richtig so
ja,
reindenken.
Ja, genau.
Und so richtig, richtig verkopfen.
Ja, das geht richtig gut. Und zumindest war es dann für mich eine Erklärung, warum ich es vielleicht nicht so richtig lernen will. Also ich weiß genau, dass ich Dinge nicht auswendig aufzählen kann, die ich aber wissen sollte und die ich auch brauche für diese schriftliche Prüfung, aber naja.
Also du lernst es dann nicht,
oder was? Es macht mir irgendwie keinen Spaß. Das Praktische funktioniert ja total gut in der Anwendung und so, aber ich mag das halt nicht, das so theoretisch aufzuzählen.
Die Theorie ist das Fundament der Praxis.
Ja, da hast du bestimmt recht. Du alter Klugscheißer.
Das ist ganz schön, wenn man selbst nicht in der Situation steckt und dann noch so Kommentare bekommt. Dass die Theorie das Fundament der Praxis ist. Achso, und da bist du jetzt das ganze Wochenende eingeschlossen und lernst.
Naja, ich habe es mir schon auch schön gemacht. Also ich war auch spazieren zwischendurch, das Wetter ist ja so schön.
Ui.
Und dann habe ich mir ein paar,
das heißt,
was wolltest du denn, noch nie gehört.
Na, dass du spazieren gehst.
Ich gehe öfter mal spazieren. Mhm. Und dann habe ich da ein paar schöne Wiesenwildblumen mir gepflückt und die stehen jetzt auf meinem Tischchen. Mit so einem.
Wo warst du denn spazieren?
Na, hier ist so ein kleiner Park in meiner Nähe. Da kann man spazieren gehen. Ja.
Okay. Das klingt mir sehr, sehr dubios hier mit Wildblumen.
Besser als in deiner Gegend wahrscheinlich.
Bei mir, ich habe hier einen riesigen Park quasi vor der Haustür.
Keine Wildblumen.
Doch, da gibt es auch Wildblumenwiesen, die sind extra eingezäunt, da darf man sich nicht
Ach
mal
so,
hinlegen.
Ach so, naja, dann weiß ich nicht, ob die so wild wirklich sind.
Ja doch, die sind wild. Also die sind extra als Wildblumenwiesen eingezäunt.
Das klingt irgendwie komisch für mich.
Naja, da wird ja sonst immer viel gegrillt und mit der Decke gesessen und so und dann kommen die Leute da nicht hin.
Na gut, das
ist ein kleines Biotop.
Müssen die Leute wieder gebändigt werden.
Ja. Hast du denn die Zeitumstellung gut?
Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas
verbracht.
Mit Zeitung.
Ja, hast du die Zeitung
ja,
nicht gelesen?
Ja, da stand drin, die Uhr wurde mal wieder umgestellt. Richtig.
Hast du das gut
ich
verkraftet?
Ich verkrafte das eigentlich immer ganz gut. Vielen macht das sehr zu schaffen. Aber ich bin eigentlich traurig, wenn das irgendwann abgeschafft wird. ich mag das. Das hat für mich so eine, das ist für mich so eine Art Jahreseinteilung. Jetzt geht die schlechte Zeit los, die dauert dann bis März. Also die in Anführungszeichen schlechte Zeit.
Für dich die finstere Zeit.
Die Zeit ist ja das, was man draus macht. Und
Zeit ist relativ. Dann, oh Gott, wir müssen
wirklich aufhören. Und dann im März geht wieder das Schöne los, das Helle, das Gute. Aber dann kommt es zu einer Vierteilung, weil ich habe aber für mich selber halt eine andere Vierteilung, nicht so nach diesen Jahreszeiten, sondern eben nach diesen Zeitenwechseln, einmal zur Zeitumstellung und dann nochmal, wenn Sommer- und Wintersonnenwende ist. Also eigentlich ist bei mir schon ab Sommersonnenwende wieder das Denken in Richtung negativ. Und das geht dann bis zur Wintersonnenwende und ab da denke ich mir, jetzt wird es ja wieder schön. Jetzt wird wieder alles gut. So ungefähr geht das in meinem Kopf vor.
Okay, also wenn der Winter anfängt, dann denkst du, alles wird gut.
Naja, dann geht es ja wieder bergauf mit dem Licht und mit allem.
Ja.
Das ist ja immer die Frage, okay. Ist es jetzt besser, wenn es zwar kalt ist, aber dafür hell? Oder ist das, wäre die Dunkelheit besser erträglich, wenn es wärmer wäre? Das verschlägt dir die Sprache.
Ja, das ist so eine Frage, die kann man ja nicht beantworten. Also ich war ja schon in fernen Ländern. Und
was denn für ferne Länder?
Weiß ich nicht, in Vietnam zum Beispiel. Und da wird es ja immer, weiß ich nicht, um 6 oder so dunkel. Und dabei waren dann aber 35 Grad.
Und wie war das so?
Das war okay. Also war halt dunkel, aber warm. Also das hat jetzt, war halt trotzdem dunkel. Aber der Unterschied war halt, dass sich viel mehr Leben auf der Straße weiterhin abgespielt hat, wenn es dunkel war, weil es einfach noch irre warm war. Man hatte da nicht so diesen Cut, wenn es dunkel ist, ist keiner draußen und wenn Sommer ist, sind alle draußen, sondern da sind einfach immer alle draußen, ob es hell oder dunkel ist.
Ja, diese Kälte ist
außer
halt
dann vielleicht in der Regenzeit, aber
zusätzlich noch erschwerend. Für mich ist dann auch 17 Uhr der Tag zu Ende, wenn es dunkel ist. Ich weiß noch genau, in manchen Herbsten und Wintern habe ich dann nicht mal mehr den Müll rausgebracht, weil einfach dann für mich Ende war. Ab wenn es dunkel ist, ist der Tag zu Ende und da wird nichts mehr gemacht. Da ist dann nur noch Gemütlichkeit.
Ja, das kenne ich auch. Ich weiß dann auch immer gar nicht, was ich machen soll, weil es einfach so dunkel ist. So, und weißt du, dann jetzt irgendwie vom Fernseher zu hocken oder noch ein Buch zu lesen oder so, das ist, als würde ich jetzt nachts um 3 ein Buch lesen. Obwohl es 17 Uhr ist. Und das finde ich irgendwie komisch.
Hat halt was von Schlafenszeit.
Das macht dann keinen Sinn mehr. Aber generell, macht dir das denn zu schaffen, dass du da, dass du weniger Licht hast? Vermisst du das Licht?
Naja, ist schon nicht so schön. Also ich weiß genau, vor 2 Jahren oder so. Das war für mich der schwierigste Herbst und Winter, den ich, glaube ich, je durchlebt habe. Also da dachte ich, oh Gott, Winter in Berlin ist echt zum, also kann man eigentlich kaum aushalten.
Was war denn da so schwierig?
Das kann ich gar nicht mal so genau beschreiben. Okay. Ich glaube, da hat auch viel so Depri-Phasen haben da viel eine Rolle gespielt. Da kann ich gar nicht mal sagen, ob das so richtig Depression war oder ob das, was willst du sagen?
Bist du denn anfällig im Winter oder in den dunklen Jahreszeiten für sowas wie eine, keine Ahnung, Herbstdepression oder eine depressive Episode oder Winterdepression, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt.
Ja, also da gibt es ja verschiedene Formen. So saisonale Depression wird das ja genannt. Sowas gibt es ja auch im Sommer. Und ich glaube, eigentlich nicht. Also ich habe eher so, also schon eine Melancholie, aber eben eher an, über diese anderen Parameter. Also wenn ich merke, so Sommersonnenwende, so jetzt alles wieder dunkler und kälter und so, so langsam, das ist bei mir eher so im Kopf manifestiert, so von der Denkweise her.
Ja, das klingt auch so wie, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber so, jetzt passiert das, dann wird es automatisch schlechter.
Genau, das ist so eine richtige Kopfsache bei mir. Und ja, okay. Das habe ich halt, das ist mir auch bewusst. Und dann halt auch so verschiedene andere Feste und Eckdaten, die dann jährlich wiederkehrend sind, die dann das auch immer noch mal verdeutlichen. Okay, das ist jetzt das letzte Mal draußen grillen oder abgrillen oder so, was man jedes Jahr macht. Und danach wird alles winterfest gemacht zum Beispiel. Das ist auch noch mal so eine Verdeutlichung von, das ist jetzt zu Ende mit der schönen Draußenzeit. Und das sind alles so Sachen, die machen mich dann natürlich traurig, weil ich dann weiß, okay, jetzt kommt wieder die schwierige Zeit, wo man drinnen ist, es ist kalt. Und da kann es natürlich öfter mal passieren, dass man oder dass ich einfach dann nur noch da sitze und schon runtergezogen bin.
Stimmungsmäßig. Aber was macht denn diese Zeit für dich so schwierig?
Das ist eine sehr gute Frage, Daniel.
Ja.
Die versuche ich auch schon seit vielen Jahren für mich zu beantworten.
Also, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn es draußen kalt ist, zieht man sich Wärme an. So,
das wäre jetzt regnet, sehr pragmatisch dann, gesehen, ja.
Ja, aber ich meine mal so, oder wenn es okay gegen die Dunkelheit, wenn man drinne ist, macht man sich halt Licht an. So, also das ist ja.
Und ansonsten wäre es nicht weiter schlimm.
Ja, also ich kenne das. Ich finde die also Herbst, Winter, so finde ich auch irgendwie. Oder ich finde Frühling und Sommer besser als Herbst und Winter. Obwohl Herbst halt auch so posi oder schöne Sachen hat. So einen Herbstspaziergang irgendwie im Wald und weiß ich nicht, man kann auch Pilze suchen oder so. Das sind auch schöne Aktivitäten. Da habe ich aber in meiner Vorstellung immer so einen goldenen Herbst.
Also ich finde,
das regnet jetzt nicht in Strömen und ist dunkel, sondern irgendwie ist da noch Licht und Wärme.
Herbst kann halt gut und schlecht sein. Also der kann auch richtig oll sein, wenn es die ganze Zeit nur regnet und grau ist und die Blätter dann schon alle weg sind, die schönen bunten. Und du siehst, also bei mir auf der einen Seite, wenn ich aus dem Fenster gucke, da war jetzt eine Woche lang so ein richtig schöner Baum mit bunten und roten Blättern und das sah so schön aus und ich habe mich richtig gefreut, jedes Mal, wenn ich rausgucke. Und heute ist halt zu Ende, jetzt ist der kahl und das ist so eine Tristesse. Also man sieht ja, wie alles stirbt.
Nee, man sieht, wie alles schläft.
Nee, das ist schon, die Blätter werden nicht wieder aufwachen, die da abgefallen sind, Daniel.
Ja, aber der Baum.
Ja, der Baum fährt runter und macht Winterschlaf.
Der Baum fällt quasi ins Koma und schläft und erwacht wieder im Frühling.
Ja, das ist ja auch richtig, aber trotzdem hat es was von Sterben.
Weiß ich nicht, da tue ich mich schwer. Es kann ja auch im Sommer sein, wenn eine Dürre ist, dann ist auch alles. Fallen auch die
Blätter. Da sterben dann auch Pflanzen.
Naja, gut, egal. Aber sowas wie, also das beantwortete jetzt noch nicht so
meine Frage. Stell bitte nochmal die Frage, ich bin schon wieder.
Ja, ob du da irgendwie anfällig bist für so eine Herbst- oder für so eine saisonale Depression.
Also ich glaube nicht. Das sind bei mir eher andere Sachen. Und das ist dann auch keine richtige Depression, sondern wirklich eher Melancholie. Und
Was ist der Unterschied für dich da?
Einfach so eine Art Schwermütigkeit, aber mit der ich trotzdem noch ganz gut leben kann und zurechtkomme. Also ich mag das auch, so eine melancholische Stimmung. Das ist nichts, was mich so richtig doll beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu ist ja die Depression einfach eine richtige Erkrankung, wo man nichts machen kann, wo du einfach nur der Sache ausgeliefert bist und irgendwie warten musst, dass es vorbeigeht, im Best- oder Schlechtstfall. wie auch immer. Wie siehst du das?
Nee, also ich glaube, mir macht's auch nichts aus. Obwohl ich manchmal halt auch total genervt bin, wenn es nass und kalt ist und dunkel. So irgendwann geht es mir halt richtig auf die Nerven.
Aber das ist ja dann auch keine Depression in dem Sinne, sondern du findest es dann einfach nur scheiße.
Genau, ja. Und irgendwann ist es auch, also ist vielleicht in anderen Städten auch so, ich kenne es jetzt nur von Berlin, dass dann auch irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo gefühlt alle genervt sind. Und irgendwie alle sind nochmal so ein Tick unfreundlicher zueinander und so ein Tick egoistischer und irgendwie sind so alle auch genervt und man hat so ein, irgendwie so eine genervte Stimmung in der U-Bahn oder irgendwo. Und ja, aber
ich glaube, das liegt aber auch ganz viel daran, dass man eben so unterversorgt ist mit verschiedenen Nährstoffen und Vitaminen, zum Beispiel Vitamin D, das weiß ja inzwischen auch jeder, dass das über die Sonne aufgenommen wird und wenn die nicht scheint, muss man das entweder über Tabletten oder weiß ich was zu sich nehmen oder man hat halt weniger davon und dann geht's mit der Laune irgendwann bergab.
Ja, und ja, ich habe ja also gerade gesagt, so dass ich da eigentlich nicht dran zu knabbern habe. Aber wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehe, meine probatorischen Sitzungen hatte ich irgendwann im November, Anfang Dezember. Also, und ich glaube, dann in dem Fall hat der Lichtmangel und irgendwie so die Kälte und alles ist irgendwie scheiße so. Da haben natürlich auch noch andere Faktoren mit reingespielt. Aber das war auch ein Faktor, glaube ich.
Aber ging deine Depression auch mit dem Datum der probatorischen Sitzung los? Das muss ja schon vorher gewesen sein.
Ja, es muss schon vorher gewesen sein, aber zumindest war es dann so schlimm, dass ich mich beim Therapeuten gemeldet habe. Und das war, ich habe nicht lange auf den Termin gewartet. Deswegen musste es da schon relativ einhergegangen sein. Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, hatte ich irgendwann die probatorischen Sitzungen. Oder Mitte Dezember, ich müsste mal nachgucken. Und ich habe irgendwie so 2 Wochen vorher oder so habe ich den Termin gemacht. Und das hat da schon, glaube ich, auch mit reingespielt. Und ich weiß auch, dass diese Zeit dann so richtig war, so unangenehm war. So irgendwie alles war draußen nass und irgendwie mir ging es nicht gut. Und es hat sich so gegenseitig, glaube ich, auch ein bisschen
verstärkt. Ja, das ist dann natürlich besonders schwer auch, wenn das jetzt aus dem Biochemiehaushalt verursacht ist und dann noch die äußeren Jahreszeitenumstände dazukommen.
Ja. Und das war auch irgendwie zu dem Zeitpunkt hatte ich auch wirklich so dolle Schlafstörungen. Und es war dann so, dass ich irgendwie von Arbeit nach Hause kam. Das war dann, keine Ahnung, 17, 18 Uhr oder so. Und auf einmal war ich richtig müde. So, und dann habe ich mich irgendwie noch wach gehalten und bin dann um 9 schlafen gegangen, weil auch hat keinen Unterschied gemacht. Und dann bin ich aber um 2 aufgewacht und es war eigentlich irgendwie trotzdem, alles war so eintönig, alles war dunkel. So irgendwie alles war dunkel und alles war kalt und das war irgendwie unangenehm. Ja, es war jetzt dann in meinem Fall keine saisonale Depression, sondern eine richtige Depression. Deswegen, ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei saisonalen Depressionen? Die gehen dann von Herbst bis
Frühling. Ich habe jetzt nicht so richtig viel dazu gelesen. Aber da habe ich so ein bisschen rausgenommen, dass das eben ausgelöst ist durch verschiedene Umstände der Jahreszeiten. Und jetzt gerade so, was Herbst-Winter angeht, da habe ich jetzt auch noch was Interessantes Technisches gelesen. Also ich habe da einfach nur ein bisschen gegoogelt, weil ich das mal wissen wollte. Mhm. Und da stand unter anderem drin, also der Körper geht ja dann in diesen Winterschlafmodus theoretisch. biologisch gesehen und bildet dann mehr von diesem Schlafhormon, also Melatonin. Mhm. Und das war mir jetzt auch klar, dass man, also man ist ja dann auch müder, wenn es dunkel ist und so. Das hat für mich alles Sinn ergeben. Aber dann das Interessante war, der Körper benutzt Serotonin, um Melatonin zu bilden. Und Serotonin ist ja das, was uns irgendwie fröhlich hält, ja, und irgendwie bei der Stange hält. Und dadurch kommt das dann eben zu Mangelerscheinungen. Also man ist einerseits sowieso müder als sonst, aber auch weniger fröhlich oder glücklich, weil eben noch mehr Serotonin verbraucht wird, als wenn es hell ist in den helleren Jahreszeiten. Mhm. Und das fand ich echt erschreckend. Also das war mir überhaupt nicht klar, dass das so funktioniert.
Ja, kann man dem irgendwie entgegenwirken, dass man irgendwas isst und dann wird mehr Serotonin produziert und dann wird halt ein bisschen abgegeben fürs Melatonin, aber man behält trotzdem
genug? Naja, das weiß ich leider überhaupt nicht. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit der Ernährung halt nicht reicht. Also das sind ja immer nur...
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwelche Lebensmittel gibt.
Und ich weiß auch nicht, wie viel verbraucht wird, um eben Melatonin zu bilden.
Serotonin kann man wahrscheinlich nicht genug haben.
Aber es gibt auch so homöopathische Sachen oder so Serotonin-Booster. Weil Frauen haben das ja auch ganz oft, dass da so ein Gap entsteht, zyklusbedingt. Also bei PMS sozusagen, die Woche bevor man die Periode bekommt, fällt man ja meistens in so eine Tiefphase, weil dann wieder alles durcheinander geht. Und da gibt es dann auch so Booster, wo du dann halt, wo da die Bildung angeregt wird von dem Stoff. Und das ist aber rein pflanzlich, natürlich.
Ja. Ich bin jetzt nicht so überzeugt von Homöopathie. Weiß ich nicht, ja. Aber man kann es
ja. Das muss ja jeder für sich erkennen, ja. Und wenn es nur Placebo ist, dann ist es ja trotzdem ein Effekt.
Ja, das.
Das ist ja egal, wie es funktioniert. Hauptsache, es fühlt sich gut an.
Ja.
Wenn es das macht.
Was denn? Mir ist gerade nur was
eingefallen. Was du jetzt aber nicht sagen willst.
Doch, aber das ist ein komplett anderes Thema. Also, ich kann mir auch kurz eine Notiz machen und dann.
Okay. Ja, ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du irgendwelche Strategien oder sowas inzwischen entwickelt hast, wie du besser durch den Herbst und Winter kommst. Also wie du es dir gemütlich machst oder schön oder irgendwas anderes.
So aktiv irgendwelche Strategien habe ich da jetzt nicht.
Naja, ich muss eigentlich gerade an das denken, was du letztens schon mal erzählt hast mit deiner Lichterkette und dem schönen Einkuscheln.
Also das wären jetzt auch so Sachen, aber ich weiß gar nicht, ob die so also mit dem Einkuscheln und dann auf der Couch liegen oder so. Ich bin mir da nicht sicher, ob das so förderlich ist. Das kann natürlich immer von Moment zu Moment sich ändern, aber es macht einen ja auch irgendwie träge. Mhm. Und dann will man noch weniger raus und obwohl man vielleicht einfach mal irgendwie einen Spaziergang ganz gut wäre oder so. Sonst mache irgendwie meine Wohnung so, dass ich mich wohlfühle, dass es auch gemütlich ist. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu früher. Gestern war eine Freundin bei mir und die hatte dann gesagt, oh, das ist ja richtig gemütlich, weil ich ja auch so über das Jahr so ein bisschen umgeräumt habe und irgendwie ein Teppich hingelegt habe und es ist jetzt wohl gemütlicher als früher. Ja, sowas mache ich jetzt. Lichterkette, irgendwie Licht versuche ich allgemein zu kreieren. Oder ich habe so zwei Stehlampen, so die mache ich abends an. jetzt nicht unbedingt die Neon-Deckenleuchte, sondern irgendwie, dass es halt gemütlich ist. Aber sonst mache ich da nicht so viel, glaube ich. Wie ist es bei dir?
Also bei mir ist es so ähnlich. Das habe ich aber auch schon, mache ich schon viele Jahre eigentlich so, dass ich es mir auch wirklich gemütlich drin mache, auch tagsüber, so mit schönen Decken und Kerzen. Und ich stelle mir Pflanzen viele in die Räume und jetzt auch so Blümchen und sowas alles. Und wenn dann so Dezember kommt, stelle ich mir auch noch andere Blumen hin, die ich dann im Blumenladen kaufe. Und meinen Balkon will ich jetzt auch noch mal schön machen, dass es einfach nicht so aussieht, als ob da alles weggammelt vom Frost und so. Weil das wird ja dann irgendwann auch trist und oll. Und ich will mir einfach nicht diese toten Sachen angucken oder diese leeren Kästen. Und deswegen mache ich es mir da auch schön. Also ich will halt wirklich nicht, also ich halte diesen Verfall von mir fern. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt.
Ist das Vermeidung?
Nee, das ist keine Vermeidung, aber es ist halt ganz gut, wenn du dir nicht so eine negativen, drögen Sachen anguckst, sondern lieber was Positives. Und das versuche ich auch in meinem Kopf so immer mehr zu manifestieren, dass ich meine Denkweise einfach positiver halte. Also, dass ich denke, also man kann ja auch morgens aufstehen und sagen, oh, so ein Mist, heute wird ein schlechter Tag, es regnet jetzt schon und ist dunkel, das wird ja alles gar nichts. Oder du stehst auf und sagst, hey, okay, es regnet, aber ich finde bestimmt trotzdem irgendwas, was ich heute Schönes machen kann. Oder nutzt es dann.
Ich gehe jetzt in Badehose raus und dusche.
Genau,
mich
also.
Und danach nehme ich ein.
Entweder ist es halt super absurd, aber irgendwie so, dass man sich mental bei der Stange hält. Und das versuche ich, also ich bin da noch ganz am Anfang. Ich bin jetzt erst mal auf den Trichter gekommen, dass das ja ganz gut wäre, das mal zu machen. Und nicht so absolut in der Negativität aufzugehen. Weil bisher habe ich mich wirklich oft davon hinreißen lassen, dass es dann morgens schon schwierig war und mir dann einfach schlecht ging. Und ich versuche jetzt einfach mental entgegenzuwirken. Und das klappt hier und da schon ganz gut. Jetzt nicht ewig, aber ich muss mich erstmal an den kleinen Dingen erfreuen, an kleinen Erfolgen.
Das ist ja auch morgens schwer aufzustehen, wenn alles dunkel ist und irgendwie das Badezimmer kalt ist. Und
da kann ich nur empfehlen, erstens ein Tageslichtwecker, dann ist es nämlich schon hell, bevor man aufwacht. Und zweitens so zu heizen, dass es nicht so kalt ist, dass man das Bett nicht verlassen kann. Sondern eher so eine konstante, unterschwellig warme Temperatur.
Von 33 Grad.
Ja, also das sind so meine Sachen, weil ich komme, wenn es richtig kalt ist, kann ich auch nicht das Bett verlassen, dann ist der Tag auch gleich schwieriger. Aber ich will ja auch aufstehen und aktiv werden. Und dieser Tageslichtwecker, seit ich den habe, ist auch so einiges besser.
Ja, ich habe keinen Tageslichtwecker.
Aber im Moment stehst du ja auch nicht im Dunkeln auf, oder doch?
Ja, doch, aber dann werde ich automatisch.
Stimmt, aber du bist ja eh so ein Frühaufsteher.
Ja, das ist auch richtig gemein. So, wenn ich früh aufstehen muss, dann komme ich überhaupt nicht raus. Und wenn ich eigentlich lange schlafen kann, dann wache ich zeitig auf. Das ist
Murphy's Law.
Nicht gut. Genau, ja, ja. Ja, was ich noch erzählen wollte.
Das, was dir vorhin eingefallen ist. Gut.
Ja, genau. Ich habe mit meiner Therapeutin auch letzte Woche noch so ein bisschen über Flexibilität gesprochen, was an unsere letzte Folge anknüpft. Und also bei mir ist es so, dass ich ja auch so Spleens entwickle.
Jetzt wird es aber interessant.
Ja, das so zum Beispiel, ich habe hier so einen Tisch und den kann man ausziehen und in der Mitte ist so eine Naht. Und ich stelle meinen Computer immer genau mittig auf diese Naht mit einem Abstand von ungefähr 1 Zentimeter zur Tischkante. So, und das befriedigt mich irgendwie. Und ich habe relativ viele so kleine so Ticks oder so, die jetzt aber nicht schlimm sind. Und da meinte sie, dass sich so eine Sachen, auch so Unflexibilität, sich verstärkt, wenn es einem schlecht geht, weil diese Sachen einen quasi so ein bisschen glücklich machen. So, und dann macht man sich das dadurch, dass man die auslebt und ich meinen Computer ausrichte und alles sehr akkurat habe und so, dann macht mich das in dem Moment glücklich und dann fühle ich mich in dem Moment ein bisschen weniger schlecht.
Und deswegen sollst du das beibehalten, oder?
Nein, nein. Das Problem an der Sache ist, dass man diese Sachen dann nur noch sehr, sehr schwer los wird. Also es gibt auch so Beispiele, so dass dann Menschen auf dem Gehweg nicht auf die Ritzen treten oder so. Und je länger man das durchzieht, desto schwerer wird es, damit aufzuhören. Mhm. Und meine Therapeutin hat mir vorgeschlagen oder mich gebeten, oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt, dass ich da jetzt nicht mehr so akkurat auf meinen Computerstandort achten soll und den ruhig mal schräg stehen lasse und so, weil das dann meine Flexibilität
Das ist ja interessant. Wie steht er jetzt gerade?
Jetzt steht er schief. Ich mach's auch. Das geht auch. Das ist jetzt nicht, dass das irgendwie enorme Überwindung kostet. Das ist jetzt irgendwie auch keine Sucht oder das schränkt mich jetzt ein oder so. Das sind halt so kleine Ticks oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt.
Ja, Spleens fand ich ganz gut.
Ja, und ja, die entwickelt man aber auch, wenn es einem schlecht geht, machen so eine Sachen einem glücklich und man vermehrt
die. Also hat das was Gutes, das beizubehalten, kurzfristig, aber langfristig wäre es eigentlich ganz gut, das zu durchbrechen, damit man davon nicht so abhängig ist.
Ja, also und es macht einen ja auch nicht wirklich glücklich.
Sondern es würde einen eher unglücklich machen, wenn man es nicht macht. Ah.
Genau, ja.
Aha. Ja, unsere Trainerin hat nämlich auch sowas Perfides gemacht. Da fällt mir nämlich genau sowas Ähnliches gerade ein. Wir haben in unserem Unterrichtsraum mit so Kreppband, so Malerkrepp, für eine Übung, also das ist so eine Übung, die man am Fußboden macht, einen Kreis abgeklebt, der aussieht wie so ein Wagenrad. Das ist relativ groß und hat halt so einen Mittelpunkt und den Außenkreis und dann sind da so Streben drin. Also wie die Felgen von einem Holzwagenrad.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und das ist da halt jetzt schon 2 Wochen oder so am Boden. Und letztens haben wir einen kleinen Tisch gebraucht, so einen Kaffeetisch mit 3 Beinen. Und den hat sie da in die Mitte gestellt von diesem Rad, aber nicht symmetrisch. Und dann haben wir da halt eine Weile gesessen, haben unsere Morgenrunde gemacht. Und irgendwann, so nach einer halben, dreiviertel Stunde, ist einer aufgestanden, hat gesagt, er muss jetzt unbedingt diesen Tisch gerade rücken. Dann sind wir alle ausgeflippt, weil jeder in sich drin hatte, boah, der Tisch steht nicht richtig. Aber ich will jetzt nicht derjenige mit dem Spleen sein, der aufsteht und das gerade rückt. Und dann waren wir alle froh, dass er endlich symmetrisch stand. Und alle bis auf einer waren auch froh, dass man nicht derjenige war, der es gemacht hat.
Ja. Und was wollte deine?
Ja, wir haben dann gefragt, ob sie ihn einfach nur hingestellt hat oder ob sie das mit Absicht gemacht hat. Dann hat sie das tatsächlich mit Absicht gemacht. Aber auch einfach nur so aus Spaß. Weil sie sehen wollte, ob es irgendjemand.
Das ist hier, ich habe wieder mal eine Gruppe, die kann ich irgendwie.
Genau.
Das ist genau so ein Bild von. Das ist so ein, ja, naja.
Okay. Wir fanden es am Ende dann doch alle lustig.
Ja, naja, das ist ja schön. Das, wahrscheinlich hat sie eine Wette mit einer Kollegin
das
laufen.
Das kann sein.
Oder mit einem Kollegen so, ey, die Gruppe, meinst du, die rückt den Tisch gerade oder nicht? Ja, sonst eine Sache, die kommt mir immer wieder in der Therapie unter die Nase. Das ist passive Erwartungshaltung. Ich weiß gar nicht, wie wir uns jetzt dem Thema so nähern. Das ist so ein bisschen ungreifbar, glaube ich. Ich kann es auch nicht so gut erklären. Ich würde das einfach mal machen und dann stelle ich die Frage.
Na, dann mach mal. Für mich ist das nämlich auch nicht so richtig greifbar. Also.
Ja, also passive Erwartungshaltung ist, wenn man zum Beispiel eine Erwartungshaltung hat, dass sich was verändert oder dass man irgendwas kann oder lernt und dafür aber eigentlich nichts macht. Bei mir ist es zum Beispiel, also jetzt ein sehr einfaches Beispiel, ich würde gerne Italienisch können. Und irgendwie habe ich auch so ich kann so ein bisschen, aber eigentlich würde ich es halt viel mehr können. Aber ich habe auch mal so einen Kurs gemacht und im Urlaub spreche ich das dann auch, naja, sprechen ist übertrieben, aber benutze es. Und irgendwie habe ich auch so in meiner Vorstellung, so dass ich das irgendwann kann, aber eigentlich tue ich aktiv nichts dafür. Und das wäre zum Beispiel so eine passive Erwartungshaltung. Oder es gibt auch so Sachen irgendwie, dass Leute immer meckern, dass sie keine Gehaltserhöhung kriegen, das aber auch von sich nicht ansprechen. Sondern die haben irgendwie eine Erwartungshaltung und gehen dann in dem Moment davon aus, dass sie die einfach so kriegen, ohne das, was dafür zu tun.
Aber das sehe ich auch so, dass man das auch einfach mal, also ja klar, man kann das ansprechen und so und man kann auch irgendwie in Vorleistung gehen, aber das ist so, wenn man nicht nachfragt oder nicht das irgendwie aushandelt, dann passiert immer gar nichts. Und ich finde das absolut nicht wertschätzend.
Nicht.
Ich finde das nicht in Ordnung.
In welchem
in jedem
Fall?
Denn immer. Es kann auch mal einfach, guck mal, im öffentlichen Dienst zum Beispiel, da ist das alles klipp und klar geregelt, da wird das kontinuierlich auf irgendwelche Stufen erhöht, da muss man nicht ständig, das hat für mich immer sowas von Betteln und ich finde das total degradierend, wenn man da jedes...
Also du redest jetzt von dem
Gehaltsbeispiel. Ja, das hat mich irgendwie gerade so getriggert.
Aber woher soll denn dein Gegenüber wissen, dass du eine Gehaltserhöhung
hast? Weil er meine scheiß Führungskraft ist und sich gefälligst für mich zu interessieren hat und für meine Entwicklung. Wenn er das nicht weiß, dann macht er seinen Job nicht richtig.
Aber das macht er, die Entwicklung, die macht er ja nicht am Gehalt fest.
Naja, aber unter anderem. Ist ja egal. Aber wenn er das nicht weiß, weißt du auch alles andere von mir nicht.
Aber wenn du, weiß ich nicht, jetzt Summe X kriegst und du machst immer einen zufriedenen Eindruck und so, also da ist ja gar kein, also da gibt es ja gar keinen Grund, dir eine Erhöhung zu geben.
Naja, aber was ist denn der zufriedene Eindruck?
Na, zufriedener Eindruck ist, also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt die Rollen wechseln würde und ich wäre dein Chef und du würdest Gehalt nie ansprechen, dann würde ich denken, alles klar. So, also dann ist das ja nicht mal ein Problem, ist ja nicht mal ein Thema.
Das sehe ich nicht so. Also sicherlich ist es ja auch so, das hat sich ja auch so eingebürgert, dass man das eh von alleine ansprechen muss. Aber es ist auch jedes Mal so ein Pain. Dass man sich das so sehr erkämpfen muss.
Also ich habe da, also früher glaube ich war, jetzt beim Beispiel Gehalt, war das auch irgendwie immer blöd. Mittlerweile bin ich da komplett schmerzfrei.
Vielleicht hast du auch einfach so, eine Übung bekommen.
Ja, also ich das, was ich gelernt habe, Leute, die fordern, die kriegen. So. Also speziell bei Gehaltserhöhungen oder Urlaub oder irgendwas. So, wenn du, also natürlich muss die Leistung auch stimmen oder so, aber wahrscheinlich selbst wenn die auch nicht stimmen würde, so, keine Ahnung, würde man wahrscheinlich trotzdem was kriegen, wenn man es fordert. Aber jetzt unabhängig von dem Gehaltsbeispiel ist es natürlich auch so, dass so ein weiß ich nicht, dass man davon vielleicht ausgeht irgendwie, dass sich so ein familiäres Gefüge ändert, obwohl man sich selbst nicht ändert. Oder man erwartet irgendwie, dass der andere, der Gegenüber, auf einen zukommt und irgendwie, weiß ich nicht.
Also immer irgendwas erwarten, fragt, von dem man denkt, der andere wird es schon wissen.
Genau, und ohne, dass man selbst was dafür zu tut. Man selbst ist so der passive Part und erwartet aber, dass der andere irgendwas macht, was man nie geäußert hat.
Ja.
Oder was man nie, worum man nie gebeten hat.
Also eine Art geistige Haltung sozusagen auch.
Ja, auch. Und das finde ich aber einen spannenden Aspekt, weil ich glaube, das haben relativ viele Leute.
Kann ich mir auch vorstellen. Was, wenn du so sagst, deine Therapeutin oder mit der besprichst du das oft?
Ja, das ist immer, also war am Anfang mehr Thema, als es jetzt war, aber das war halt.
Und was war es da?
Ich weiß auch, das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich glaube, das waren eher so auch so familiäre Dinge. So. Wahrscheinlich auch so, warum oder. Keine Ahnung, meine Familie hat jetzt, glaube ich, nicht so viel Interesse an mir und fragt mich nicht so viel. Und ich gehe aber auch keinen Schritt auf die zu und erzähle einfach Sachen, so, wo sich dann vielleicht so eine Diskussion draus ergibt oder eine Veränderung draus ergibt oder irgendwas. So. Also zum einen, glaube ich, bin ich noch nicht an dem Punkt, aber zum anderen habe ich da auch vielleicht so eine gewisse passive Erwartungshaltung, so. Ich melde mich nicht, die sollen sich mal melden. Und wahrscheinlich ist es andersrum genauso, der meldet sich, der soll sich mal melden, ich melde mich nicht.
Also auch so verhärtete Fronten schon, wenn das so über Jahre hinweg passiert.
Ja, also jetzt in dem Fall schon, das hat jetzt, verhärtete Fronten hat jetzt nichts mit der passiven Erwartungshaltung zu tun. Aber man nimmt sich halt so ein bisschen zurück aus der aktiven Gestaltung.
Und erwartet aber, dass was passiert.
Genau.
Ja. Also schießt man sich quasi selber ins Knie.
Ja, genau. Da können wir wieder zurück auf das Gehaltsbeispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Gehaltserhöhung kriegt, wenn man sie nicht anspricht, ist bedeutend geringer, als wenn man sie einfach anspricht. So. Und man hat sogar danach noch eigentlich ein positives Gefühl für sich, weil man hat es angesprochen und man bekommt
hat was für sich getan.
So, und man hat was für sich getan und man kommt raus aus diesem Meckermodus, mein Chef sieht mich nicht, mein Chef, der gibt mir keine Gehaltserhöhung und das muss er doch wissen und so weiter. Ja. Und und da wollte ich mal fragen, ob du das auch schon mal an dir festgestellt hast? Oder ob dir das völlig neu ist oder wie sich das da bei dir verhält?
Nein, das ist natürlich nicht völlig neu. Aber ich glaube, hat auch so ein bisschen was mit Bockigkeit zu tun, finde ich. Dieses, mal der andere drum kümmern?
Das glaube ich nicht. Manchmal ist es Menschen, glaube ich, auch nicht bewusst. Die haben das irgendwie so im Mindset drin, dass es irgendwie muss sich was verändern, aber teilweise kann man ja auch nichts dafür tun oder so. Und dann kommt man in so eine passive Rolle, aber die Passivität ist gar nicht bewusst. So, ich glaube, so auch beim Sport ist es oft
inwiefern?
So. Man will so sportlich sein und machen und weiß ich nicht, geht vielleicht einmal im halben Jahr joggen, so ohne das jetzt werten zu wollen, aber darüber wirst du jetzt nicht sportlich werden.
Ach so, das ist natürlich dann schlecht.
Ja.
Nee.
Oder also kannst du überhaupt jetzt was mit dem Thema
anfangen?
Ich
kann da schon was mit anfangen. Also ich habe ja immer dieses gesundheitliche Thema, vielleicht passt das ganz gut dazu. Weil ich ja jetzt auch schon seit über anderthalb Jahren mit meinen Magenbeschwerden und so weiter zu tun habe. Also, dass quasi mein ganzes Verdauungssystem krank ist und ich aber nicht zum Arzt gehe. Das ist ja eigentlich genau sowas.
Ach so, genau. Ja, das wäre, also das ist wirklich ein gutes Beispiel für passive Erwartungshaltung.
Ja, jetzt ist aber die Frage, was ändern, ist eigentlich meine Erwartungshaltung? Also mein Wunsch ist zwar, dass ich mal wieder gesund werde. Mir ist aber auch bewusst, dass wenn man sich über Jahre hinweg gerade auch so psychisch abgefuckt hat, sage ich jetzt mal, dass man dann nicht nach einem halben Jahr wieder kerngesund wird, nur weil man dann gemerkt hat, okay, das ist jetzt alles, liegt alles im Argen, ich müsste mal wieder was machen. Also mir ist schon bewusst, dass ich da sehr viel Geduld haben muss und ich mache ja auch selber was. Aber zum Beispiel das, was ich mache, ist, ich denke, okay, ich verzichte schon auf ganz viel, zumindest letzten Sommer zum Beispiel. Es ist natürlich wichtig, dass man dann zum Beispiel wenig säurehaltige Sachen isst, nichts Rohes, vor allem auch keinen Alkohol trinkt und so, damit sich das alles wieder erholen kann. Aber ich habe es dann natürlich trotzdem so gemacht, sobald es mir ein bisschen besser geht, dass ich dann schon wieder Alkohol getrunken habe, obwohl ich mal besser hätte verzichten sollen. Und dann habe ich mich drüber aufgeregt, okay, dass ich dann immer wieder krank geworden bin. Und das ist ja, ja eigentlich genau das Ding. Da kann der Arzt ja gar nicht mal so viel mehr machen.
Ja, ja.
Sondern da stehe ich mir eigentlich nur selber im Weg. Ich weiß eigentlich, dass ich mich völlig asketisch ernähren müsste, auf alles verzichten sollte. Und dass es dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass es mir schneller oder überhaupt besser gehen könnte. Aber ich mache es nicht. Oder nur teilweise und nicht kontinuierlich genug. Und bin dann enttäuscht, dass es nicht klappt.
Okay. Und ist es der einzige Fall oder gibt es da noch mehrere so Fälle, wo du dich immer mal wieder
ertappst? Gesundheitlich ist es schon, da tue ich mich schon besonders schwer. Das kennt ja auch jeder, wenn er eine Grippe hat oder sonst was für eine Erkältung, dass man eigentlich schon wieder losgeht, wenn es noch gar nicht gut ist, dann kriegt man Rückfälle und denkt, naja, das kann doch jetzt alles nicht so lange dauern. Da bin ich jetzt kein Einzelfall, der das so
ist,
macht.
Weil, ja, glaube ich auch, ich weiß nicht, da nimmt man sich ja irgendwie so selbst mehr in die Pflicht. So.
Das ist so ein falsches Pflichtbewusstsein, finde ich immer. Man sollte sich also eigentlich so viel schneller rausnehmen und erholen, damit es einem schneller auch wieder besser geht. Aber in der Praxis sieht das alles immer ganz anders aus. Da denkt man, die Arbeit würde ohne mich überhaupt nicht auskommen. Jetzt mal überspitzt.
Also ja, man mutet sich halt zu viel zu und macht sich da vielleicht wichtiger, als man ist, weil es ist nur Arbeit.
Am Ende ist es nur Arbeit und es geht schon trotzdem immer ohne ein Silber. Muss es.
Naja, geht alles irgendwie. Und wenn du so Situationen hast, oder jetzt an deinem Beispiel mit der Gesundheit, du erwartest irgendwie eine Veränderung, obwohl du so eine passive Rolle hast und quasi alles gleich machst. Mhm. Willst du da irgendwie rauskommen? Und wenn ja, wie?
Also,
hast du dir das schon mal überlegt?
Natürlich denke ich da sehr oft drüber nach. Aber Gesundheit ist natürlich auch ein Thema, was man besonders schwer beeinflussen kann. Also man kann natürlich vieles machen und ich trinke inzwischen schon so gut wie gar keinen Alkohol mehr, vielleicht alle 2 Wochen mal eine Kleinigkeit, aber dann auch nicht mehrere Sachen, sondern nur einmal, weiß ich nicht, ein Glas irgendwas und mehr aber auch nicht. Und dann nehme ich auch noch gleich eine Magentablette dazu, oder am besten schon morgens, wenn ich weiß, dass ich irgendwie abends irgendwas habe oder so, dann mache ich das, aber das ist schon wirklich die Ausnahme und das ist schon eine Verbesserung im Gegensatz zu noch vor einem halben Jahr, wo ich mich da wirklich gar nicht zurückhalten wollte vor allem. Also ich wollte das einfach nicht, weil Genuss ist was, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf alles andere. Das ist was, das gibt mir auch was, also das gibt mir positive Energie. Das ist für mich wie eine Belohnung und deswegen fällt es mir besonders schwer, darauf zu verzichten. Und meine Ernährung ist ja ansonsten dadurch schon sehr, sehr eingeschränkt dass da nicht mehr viel übrig bleibt an Genussmitteln.
Mhm. Ja. Ja, also als du es gerade erzählt hast, also ich habe sogar auch so einen gesundheitlichen Fall. Ich habe so einen Piriformis, irgendwie ISG-Blockade und so, und das heißt schon
echt lange. Kannst du ein bisschen genauer erklären, was das ist, weil ich glaube, die wenigsten wissen das.
Der Piriformis ist so ein Muskel im Hintern und der ist irgendwie verhärtet und dadurch blockiert das ISG-Gelenk, was quasi unterer Rückensteißbein ist, ist relativ schmerzhaft, weil dann das auf den Ischias drückt. In bestimmten Positionen ist es schmerzhaft und das habe ich schon einige Monate und Jahre, immer mal besser, immer mal schlechter. Und irgendwie denke ich, ja, das muss ja auch mal aufhören. Aber so, ich tue jetzt nicht täglich irgendwas dafür. Also seitdem ich die Wärmflasche habe, lege ich mich jeden Abend auf die Wärmflasche und wärme das. Das funktioniert gut. Manchmal mache ich auch so Übungen, immer wenn ich dann so ein bisschen Elan habe. Aber ich glaube, ich müsste das langfristig machen. Und ja, irgendwie ist so, mache ich das aber nicht, weil das dann auch zu anstrengend ist und schmerzhaft ist und so. Und dann lasse ich es lieber so und denke aber trotzdem irgendwie, naja, irgendwann muss es ja mal vorbei sein.
Aber kennst du die genauen Maßnahmen, die erforderlich wären für eine Besserung? Ja, ja. Oder sind das Maßnahmen, die dazu beitragen können, dass es halt mal ein bisschen besser wird, aber ansonsten ist es eher willkürlich?
Ja, das ist so ein, ich habe da für mich so ein paar Maßnahmen gemacht, also auf so einer Kugel rollen und den Hüftbeuger dehnen und so, das funktioniert auch alles ganz gut, das macht auch temporäre Hilfe, aber heilt es nicht, weil dafür müsste ich es wahrscheinlich irgendwie ein halbes Jahr täglich machen. Dadurch, dass ich jetzt schon so lange habe ich da auch eine gewisse Toleranz gegen die Übungen entwickelt.
Ja, das sehe ich eben immer so problematisch, dass wenn man keinen direkten Effekt verspürt oder keinen kurzfristigen, dann fällt es einem natürlich umso schwerer, da am Ball zu bleiben. Wenn man jetzt wüsste, okay, ja, wenn ich
Motivation
wenn ich das mache und wenn ich das jetzt einen Tag lang oder zwei, drei Tage durchhalte, dann würde ich eine wesentliche Verbesserung verspüren. Dann könnte man das ja irgendwie schaffen, aber so ist es echt schwer. Wenn ich wüsste, okay, ich muss das jetzt ein halbes Jahr durchziehen und dann passiert was, du hast ja keine Garantie.
Dann passiert vielleicht was.
Ja, genau, du hast keine Garantie, so, also, dass das sich wirklich lohnt.
Ja. Ja, und ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie man aus dieser passiven Erwartungshaltung rauskommt.
Na gut, das war jetzt sowieso ja ein Spezialfall, finde ich, bei Gesundheit.
Ja, ja. Ich wollte jetzt nur nochmal den Bogen zurück zum Thema und jetzt noch was vielleicht Nützliches sagen. Ich glaube, generell ist es schon immer gut, wenn man sich Sachen bewusst ist. Du weißt jetzt vielleicht auch bei deinem nächsten Job, musst du ansprechen. Vielleicht auch nicht.
Oder in den öffentlichen Dienst wechseln.
Ich glaube, ja. Oder so vielleicht. Aber das sollte vielleicht auch nicht der einzige Grund sein, um in den öffentlichen Dienst zu wechseln.
Nein, das war jetzt nur eine Möglichkeit.
Und sonst, mittlerweile habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen Spaß entwickelt, Situationen für mich zu gestalten. So, obwohl ich da natürlich oder so mehr in Beziehung zu gehen oder irgendwie auch Sachen, die mich betreffen, auch mehr zu kommunizieren. Ich glaube, früher habe ich halt so viele Sachen mit mir alleine ausgemacht, hatte dann darüber vielleicht auch so eine passive Erwartungshaltung. Und jetzt gehe ich da mehr in die Kommunikation und habe da Spaß vielleicht so ein bisschen, aber zumindest probiere ich es jetzt gerade aus.
Wie steht denn das in Verbindung mit deiner sozialen Phobie?
Ja, wenn ich das wüsste. Also meinst du mit der, mit was meinst du jetzt genau?
Ja, passive Erwartungshaltung. Also da ist ja, also ich stelle mir das gerade so vor, dass man, wenn man eine soziale Phobie hat, da auch ganz viel aufbauen kann. an Erwartungshaltungen an die Gesellschaft oder an andere Menschen?
Da habe ich, also das, ich glaube, was die soziale Phobie auszeichnet, ist, dass ich nur negative Erwartungen an die Menschen habe. Also das ist jetzt nicht positiv aufgeladen, ach, alle sind so nett zueinander und alle sind so, ach, und jeder ist freundlich zu mir und so. Und die wird dann untergraben. Mhm. Oder ja, weiß ich auch nicht, wie das mit der Passivität zusammenhängt. Das habe ich ja quasi nicht. Das ist ja nicht existent. Ich denke irgendwie, alle Leute sind schlecht. So, und sind unfreundlich und, also nicht alle Leute, aber also so fremde Leute. So, und jeder will mir irgendwie was Schlechtes. Und da, glaube ich, kommt es nicht so mit so einer Passivität. Also das könnte ich jetzt natürlich auch irgendwie auf Leute zugehen und dann vielleicht lernen, dass doch nicht alle schlecht sind, aber das mache ich oder versuche ich ja sowieso zu machen, um das einfach zu trainieren. Ja, ich bin auch nicht so richtig glücklich mit der passiven Erwartung. Ich weiß gar nicht, ob man das so greifen kann.
Das ist schon sehr abstrakt zum Teil.
Ja, es ist so ein bisschen abstrakt, aber es scheint wohl auch ein Symptom der Depression zu sein.
Diese passive Erwartungshaltung?
Ja, genau. So, dass man halt irgendwie, oder so ein, wahrscheinlich am Anfang mehr, oder wenn man in so eine Depression schlittert, so irgendwie, dass man denkt so, ah ja, eigentlich müsste ich doch hier alles kriegen und das müsste doch für mich alles besser sein, aber ich sag nicht, dass es mir schlecht geht. Oder ich sag auch nicht, wie es mir geht und die anderen müssen das doch einfach merken.
Ja, das ist ja so ein bisschen, ja, das habe ich auch immer, dieses Mal muss mir doch ansehen, wie schlecht es mir geht, weil wenn ich mich angucke, sehe ich da Augenringe, weißes Gesicht und irgendwie Unausgeruhtheit und was weiß ich nicht alles. Ich finde sowas und dann kommen dir Leute entgegen, die sagen, ach Mensch, du bringst wieder hier eine gute Laune rein und das ist ja wieder schön und da denke ich mir, Alter, hast du keine Augen im Kopf.
Aber ja, du hast ja aber auch über XY Jahre irgendwie so eine Maske entwickelt.
Ja, habe ich auch.
Und die ist für andere Leute natürlich schwer zu durchschauen. Und da, wenn du sagen würdest, ach heute geht es mir nicht gut oder so, dann würde die Maske ja ein Stück weit fallen. Und der andere könnte mehr auf dich eingehen.
Aber ich müsste es ja erstmal dazu sagen. Das ist ja bei mir so dieser Glaubenssatz, ich muss stark sein, der ist bei mir extrem ausgeprägt, also wirklich extrem stark ausgeprägt, dass das echt, also das zieht niemand in Betracht, dass ich auch mal schwach sein könnte. Und wenn ich das dann so ein bisschen erwähne, das ist, als ob es unter den Tisch fällt, als ob ich es gar nicht gesagt hätte.
Ja, okay.
Ja, aber das ist vielleicht jetzt nochmal ein anderes Thema, so Glaubenssätze und an sich, wie man damit umgeht.
Ja. Vielleicht habt ihr irgendwie noch ein Beispiel oder Erfahrung mit passiver Erwartungshaltung. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an fragen@dark-mind.de oder wenn ihr irgendein Thema habt fürs nächste Mal.
Ich dachte, der Satz wäre noch nicht zu Ende, ehrlich gesagt. Das hörte sich jetzt an, als ob der noch weitergeht.
Nee, der geht nicht weiter.
Die Folge jetzt hier auch nicht.
Na doch, wir haben noch eins, weil wir haben eine E-Mail bekommen von einer Hörerin. Die ist nicht so lang, die können wir vielleicht kurz einfach vorlesen. Da du das wahrscheinlich nicht machen willst, lese ich die vor. Okay, hier steht: Hallo Daniel und Conny, ich bin erst vor kurzem auf euren Podcast aufmerksam geworden, bin erst bei Episode 9 und total begeistert. Ich bin auch betroffen und gehe seit Ende August zur Therapie. Ich finde mich in eurem Podcast wieder. Als Daniel die ersten paar Male erzählte, wie es für ihn war und welche Symptome er hatte, war es, wie wenn er meine Geschichte erzählen würde. Auch die Gefühle während der Therapie, die Unsicherheit und so weiter waren bei mir genauso. Ich habe meinem Therapeuten gestern von euch erzählt. Mir geht es zurzeit relativ gut und ich hoffe, dass dies so bleibt. Ich höre mir jetzt nach und nach die restlichen Folgen an. Macht weiter so. Viele Grüße.
Ja, vielen Dank für das tolle Lob und genau, dass wir da einen Beitrag leisten können zur Unterstützung.
Genau. Also erstmal vielen Dank für die Mühe, für die E-Mail. Ist natürlich wieder so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es schön, dass du dich auch in den Geschichten wiedergefunden hast. Und das da dir hilft. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, dass du an einer Depression erkrankt bist. Wir hoffen, dass wir das hier alle zusammen gut durchstehen, du das gut durchstehst und dir das bald wieder besser geht.
Ja, ich nicke hier die ganze Zeit, merke ich gerade. Ach so. Aber das kann ja hier außer Daniel niemand wissen.
Das macht beim Audio-Medium nicht so viel Sinn. Aber ich habe es gesehen, Conny hat genickt. Ihr wisst es jetzt.
Ich habe sehr heftig genickt. Und sehe das genauso wie Daniel.
Genau. Alles klar. Sonst willst du noch was erzählen? Hast du noch was?
Ich habe beim nächsten Mal wieder was. Beim nächsten Mal gibt es wieder was.
Alles klar, gibt es was hinter die Ohren. Das passt sogar eigentlich ganz gut. Kann man bestimmt ein Wortspiel draus machen.
Podcast hinter den Ohren reicht es
gibt's über die Ohren. Gibt es über die Ohren. Gibt es in die Ohren. Egal. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcast. Da freuen wir uns über eine Bewertung. Sonst klickt den Abonnieren-Button auf der Plattform, auf der ihr seid. Dann werden die neuen Folgen immer reingeladen. Erzählt uns gerne weiter. Wir freuen uns, auch mehr Reichweite und Bekanntheit zu generieren oder zu erlangen, weil wir ja Depression als Thema, oder wir wollen auf das Thema Depression aufmerksam
und
machen.
Und entstigmatisieren.
Und entstigmatisieren, genau. Wie gerade schon bei der Mail, wir sind da alle nicht alleine. Und deswegen, freuen wir uns über alles, was ihr macht. Das war ein bisschen, ich weiß auch nicht. Dann lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.